Vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die einführenden Worte. Ich gucke hier so ins Publikum und ich würde gerne eine Vereinbarung mit euch treffen. Eine ganz einfache. Ich werde nachher was mit euch machen wollen. Und da wäre es entweder gut, dass ihr nicht alleine sitzt oder wenn ihr gerne weiter allein sitzen wollt, das betrifft ein paar, dass ihr einmal kurz um euch guckt und jemanden, der auch alleine sitzt, kurz in die Augen guckt und so eine Vereinbarung trefft. Okay, wenn Friedrich, dann machen wir beide. Ja, könnt ihr das machen, die alleine sitzen? Das bietet sich bei manchen so an. Ja, oder ihr könnt euch dann auch schnell rübersetzen zu jemandem, der zu dritt ist, eine Gruppe. Ja, aber einfach, dass ihr dann nicht traurig in die Luft guckt. Gut, Titel meines Vortrags lautet, das seht ihr ja hier schon eine ganze Weile, Vertrauen ist gut, erschießen ist besser. Oder in anderen Worten, warum Misstrauen manchmal angebracht ist. Darüber will ich mit euch nachdenken und Irina hat es gesagt, ich bin Architekt von der Ausbildung, ich unterrichte Designtheorie. Das wird jetzt nicht das hohe intellektuelle Flugniveau haben, was ihr in den nächsten Tagen und auch nachher wahrscheinlich bekommt, sondern wird so ein bisschen handfester Architektur, Gebäude, sozusagen Gegenstände manchmal auch haben, weil ich da halt herkomme und wie gesagt, will ich nachher mit euch ein Experiment machen und da gibt es jetzt eine kleine Vorübung, die, glaube ich, nachher das so ein bisschen auflöst, warum ich das mit dem Misstrauen so wichtig finde. Ich würde euch bitten, dass ihr jetzt 30 Sekunden darüber nachdenkt, was ihr gerne unterlassen würdet, von dem, was ihr aber regelmäßig tut. Ja, also was ihr nicht machen wollt, obwohl ihr es dauernd macht. Okay, merkt euch das, wir kommen später darauf zurück. Dass ich über Architektur spreche und über Design und Gestaltung, hat noch einen anderen Grund, warum ich das sinnvoll finde. Und das ist das, was ich die Paradoxien des Entwerfens nenne. Wenn ihr mit Architektinnen oder mit DesignerInnen sprecht und die fragt, was macht ihr eigentlich, was machst denn du? Dann sagen die meistens erstmal, ich mache gerade ein Projekt oder zwei oder fünf. Und dann wird auch unklar, was ist eigentlich ein Projekt machen. Und irgendwann fällt ein sehr schöner Begriff, nämlich, ja, ich entwerfe da was. Ja. Und wenn man dann fragt, was ist denn dieses Entwerfen? Ja, dann kommt meistens auch irgendwie, na, ich probiere da was aus und dann mache ich es nochmal anders. Und die einen machen das eher zeichnerisch und die anderen im Modell und erklären das dann halt unterschiedlich und, oder im 1:1 oder wie auch immer oder partizipatorisch. Aber es ist immer so ein bisschen unklar, was die da eigentlich genau machen, wenn sie jetzt sagen, sie entwerfen. Und es gibt ein Wort, was für mich ganz gut beschreibt, was das Spannende an diesem Entwerfen sein kann, aber leider nicht immer ist. Und das ist, wenn man sich überlegt, was könnte denn das Gegenteil von Entwerfen sein? Und das Gegenteil von Entwerfen ist möglicherweise, eins der Gegenteile ist das Unterwerfen. Ja? Also wir sind sozusagen qua Geburt in diese Welt geworfen und wir sind ganz vielen Bedingungen auch unterworfen, die Schwerkraft, die Familie, die sozialen Systeme, das Wetter, whatever. Und dieses Entwerfen heißt, das irgendwie zu sagen, nee, da können wir was besser machen, das können wir anders machen. Das kann ein Stuhl sein, das kann ein Kleidungsstück sein, das kann ein Gebäude sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein soziales System sein. Sozusagen, man will was verändern, damit man irgendwie weniger unterworfen ist, was ja was Passives, Unfreiwilliges, manchmal sogar Gewalttätiges ist. Das Merkwürdige, und das ist das Paradoxe daran und das macht es so spannend, ist aber, dass wenn man dann wieder was entwirft und was Neues macht, einen neuen Stuhl, ein neues Gebäude, ist man in dem ja wieder etwas unterworfen. Und dieses Etwas trägt dafür ja auch den schönen Namen, man ist den Bedingungen unterworfen. Also diese Dinge, die uns umgeben, die wir benutzen, unterwerfen uns ja immer ein Stück. Das heißt, wir sind in so einer, als GestalterInnen in so einer Paradoxie gefangen, dass wir die Bedingungen verändern wollen und dadurch dauernd neue Bedingungen schaffen, denen wir eventuell auch unterworfen sind. Und deshalb ist es sozusagen sehr wichtig, und das ist mein zweiter großer Punkt, den wir dann hier vertiefen werden, dass man misstrauisch ist, auch misstrauisch dem gegenüber, was man da gerade entworfen, was man gestaltet, was man gemacht hat. Ihr kennt das wahrscheinlich alle, es gibt kein schöneres Gefühl, als so zufrieden zu sein. Zu sagen, ah, jetzt ist fertig, ja, wir haben es sozusagen geschafft. Aber sozusagen die Voraussetzung, dass man danach weiterarbeitet, und das werden viele Architektinnen und Designer euch auch erzählen, die sind immer mit dem letzten Projekt normalerweise nicht zufrieden und müssen deshalb ja Neues machen, ist sozusagen ein Misstrauen gegenüber dem, was man macht. Das Misstrauen ist aber auch an anderen Punkten, wenn man sich mit Architektur und Design auseinandersetzt, ganz, ganz hilfreich, weil ein misstrauischer Blick auf Gestaltung, glaube ich, sehr viel über das verrät, was hinter der Gestaltung liegt. Also die Intentionen, die Vorstellungen, die Perspektiven. Und ich fange mit zwei sehr plakativen Bildern an. Wahrscheinlich wissen die meisten von euch, was das hier ist. Wer weiß, was das ist? Oder wer weiß es nicht? Okay, ja, gut. Das ist die Villa von Putin am Schwarzen Meer. Villa ist vielleicht der falsche Begriff. Ja. Das ist sein Palast, und sozusagen eine Kunsthistorikerin könnte das jetzt noch tiefer machen, könnte man eine Stunde drüber reden, was das für Referenzen sind, was da funktioniert. Aber ihr seht eindeutig, das ist eine klassizistische Anordnung, das ist eine Herrschaftsarchitektur, wie sie sich ja, im 19. Jahrhundert an vielen Orten verbreitet hat. Sie funktioniert irgendwie nicht so ganz, deshalb braucht sie dieses große Sockelgeschoss. Ne? Sockel kennt ihr auch, es ist als Rustika ausgebaut, das kennt man auch aus der Renaissance, als Motiv der Wehrhaftigkeit, so burgenartig, Verteidigungsarchitektur, und obendrauf dann dieses merkwürdig disproportionalisierte, also mehrgeschossige Säulenvorbauten, höchst selten. Also da kommt auch schon sozusagen das Maßlose mit rein, und es ist natürlich eine Architektur, die sich nicht auf eine Zukunft bezieht, sondern die die verschiedene Vergangenheitsvorstellungen kollagiert. Ist auch eine politische Analyse, ne, die ja an anderer Stelle von anderen genau in dieser Form getroffen wird. Das spiegelt sich aber in der Architektur wieder, und das hat man an Putins Bauten schon seit Jahren sehen können. Ebenfalls seit vielen, vielen Jahren, weil noch viel älter als putineske Palästchen am Schwarzen Meer ist die Wohnung von Donald Trump in Trump Tower. Die steht, glaube ich, so ungefähr schon 20 Jahre. Und auch hier, es gibt noch andere schöne Fotos, aber ihr seht es, ne? Das ist eine total durchvergoldete Vergangenheitsvorstellung. Also auch wieder historische Bezüge, aber in einer perversen Überhöhung. Ihr seht sozusagen am Telefon auf dem Tisch, dass es mindestens 20 Jahre sind. Und auch in seinem Alter, vielleicht sind es sogar 30, ist aber immer noch in den wesentlichen Zügen so. Oben seht ihr auch Deckengemälde, wie man das aus italienischen Barockpalästen kennt. Im Hintergrund da diese Kandelaber, teilweise verspiegelte Decken, wie man es aus dem Frankreich des 19. Jahrhunderts kennt. Also ganz viele Marmorapplikationen, Säulen etc. Also auch hier wieder so eine merkwürdige Geschichtsbezogenheit, die aber überhöht, vergolden, pornografische Historismus könnte man das auch nennen. Und auch da würde man sagen, da ist ja die Unglaubwürdigkeit oder die Zweifelhaftigkeit eines politischen Konzeptes schon in der Architektur, in der Gestaltung sofort sichtbar. Also eine kritische Analyse von Architektur würde, glaube ich, manche politische Analyse im Vorfeld ersparen. Wir können jetzt noch, ich habe leider gibt es von Kickel aus gutem Grund keine Fotos seines Privathauses. Der weiß wahrscheinlich schon warum, aber wäre interessant, da mal investigativ reinzugucken. Also sozusagen ein misstrauischer Blick auf Architektur, auf Gestaltung kann, glaube ich, sehr viel helfen. Und dann natürlich auch, und das ist, falsche Richtung, der Punkt, den ich jetzt machen will, natürlich auch auf die Geschichte, auf die sich bezogen wird. Ja? Also Geschichte ist ja nicht fertig, nicht Gott gegeben, nicht gesetzt, sondern Geschichte wird immer wieder von uns erzählt, neu erfunden, neue Beispiele, neue Interpretationen, und die dient ja dazu, etwas in der Gegenwart zu etablieren, eine Behauptung zu rechtfertigen, etwas zu begründen, und ist in diesem Sinne immer etwas Politisches. Ja? Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig in Zeiten, die von politischer Krisenhaftigkeit geprägt sind, wie die unsere, und wo, wie wir gerade bei Trump und Putin gesehen haben, in unterschiedlichsten Weisen auf Geschichte zurückgegriffen begriffen wird. Ja. Markus Söder hat in Deutschland jüngst gesagt, wir wollen das alte Deutschland zurück als politisches Programm. Er hat nicht genau spezifiziert, welches und wie alt, ich will es auch gar nicht wissen, aber sozusagen dieser Rückgriff auf eine Geschichtlichkeit ist immer was Politisches und deshalb müssen wir uns angucken, was für Geschichtsbilder benutzt werden und welche Bilder, Positionen da drin stehen. Und das gilt, ich habe ja gesagt, ich mache das anhand von Architektur, natürlich auch für die Architektur. Und ein sehr etabliertes Bild tatsächlich zur Geschichte der Architektur seht ihr hier. Das ist immer ja die Frage, wenn man geschichtlich denkt, wann fängt etwas an? Ne? Wie alt ist das Russische Reich zum Beispiel? Putins Kernfrage. Und in der Architektur war immer eine lange Frage, wann beginnt eigentlich Architektur? Und in der römischen Antike hat Vitruv gesagt, es beginnt mit der Urhütte. Ja, also der Mensch baut die Urhütte anhand von Baumstämmen und damit grenzt er sich ab gegenüber der Natur und wird zum Kulturwesen. Das ist eine tolle Vorstellung. Ja? Also Architektur als Grundlage der Zivilisation. Da können sich alle Architektinnen unheimlich wichtig vorkommen, weil sie ja diejenigen sind, die die Zivilisation schaffen. Das ist jetzt aber kein antikes Bild, sondern das ist ein Bild aus dem 18. Jahrhundert, Essai sur l'Architecture von Logier, an Grundlagen sozusagen vom Klassizismus, und ist also historisch zu verorten in der Frühaufklärung. Und das ist wiederum sehr spannend, weil die greifen jetzt wieder auf dieses Bild des Anfangs der Architektur zurück, mit dieser Vorstellung, Architektur schafft Zivilisation, der Mensch braucht Architektur, um zivilisiert zu sein, die Natur zu beherrschen, etc. Und dann fragt man sich, warum brauchen die das in der Aufklärung? Ja, warum braucht man da so ein Bild? Warum braucht man die Urhütte in der Aufklärung? In der französischen, in Frankreich. Ne? Die Begründung ist relativ einfach. Man braucht es, weil man den inneren Konflikt irgendwie befrieden muss, dass man auf der einen Seite Sklaven hält, kolonialisiert, andere unterdrückt und gleichzeitig aufklärerisch denkt, Freiheit, bla 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 und so weiter. Und hier kann man sagen, es gibt sozusagen eine Linie zwischen denen, die auf der Seite der Zivilisation stehen, das sind diejenigen, die diese Anrechte auf die geforderten aufklärerischen Werte haben und diejenigen, die nicht in der Zivilisation stehen. Die kann man natürlich unterdrücken, die kann man kolonialisieren, die kann man versklaven. Und da spielt diese Urhütte und auch die Architektur eine ganz wesentliche Rolle. Haben auch die Amerikaner und die Engländer gemacht in der Frage der Eigentumsrechte indigener Völker in Nordamerika. Die haben gesagt, wer das bebaut, dem gehört es. Und wenn es nicht bebaut wird, ist es herrenlos und ist besitzlos. Also wenn unsere Vorstellung von Unterwerfung von Natur nicht vollzogen wird, ist es kulturlos, eigentumslos, herrenlos, aneigbar. Das heißt, dieses Bild ist am Ende die Rechtfertigung für das Zeitalter der Aufklärung, warum es den eigenen Idealen nicht genügt. Die Frage stellt sich natürlich, was macht Architektur sonst noch? Also eben war das ein kleiner Exkurs zu zeigen, dass Architektur Machtverhältnisse versucht zu legitimieren oder Architekturgeschichte. Das wird jetzt auch im weiteren Vortrag immer wieder vorkommen, aber Architektur macht noch mehr. Architektur macht ganz sozusagen lebenspraktische Sachen. Eine andere Definition von Architektur ist, dass es die Welt bewohnbar macht. Ja, dass wir in ihr leben können, dass wir dort wohnen können. Das ist eine zeitgemäßere von dem, was die Urhütte ist. Architektur macht aber auch noch anderes und das würde ich gerne an zwei Begriffen aufzählen, nämlich Architektur macht wahnsinnig viel Müll. Und die Frage an euch wäre, was glaubt ihr, was ist der Anteil vom Bau von Architektur am Müllaufkommen? Wer glaubt, 37% des Mülls kommt aus dem Baugewerbe? Wer glaubt 55? Wer glaubt 63? Okay, ihr seid sehr skeptisch, sind nur 55%. Aber das muss man sich trotzdem mal vorstellen. Über die Hälfte unseres Mülls sind abgerissene Gebäude, ne? ist Bauschutt. Und das Bild, was man als Architekt, als Architektin ja eigentlich verbreitet heute, ist, wir sind nachhaltig, wir gestalten diese Welt neu, dass wir gut da drin leben können, etc. In Wirklichkeit produzieren sie unheimlich viel Müll. Das andere, was Architektur produziert, ist CO2. als sozusagen die Kenngröße der Gegenwart. Auch hier wieder die Frage, was glaubt ihr? Ein Viertel des globalen CO2-Ausstoßes kommt aus dem Bau, 38%, 52. Okay, ihr seid, ja, es sind nur 38%, aber über ein Drittel der CO2-Produktion weltweit kommt aus dem Bereich des Baus. Wir reden viel über Autos, wir reden viel über Fliegen und so weiter. Fliegen ist 3%. Sozusagen ein ganz wesentlicher Anteil, und das ist vor allem Beton und Zement, was diesen hohen Anteil hat. Und wenn man sich das überlegt, sozusagen, was Architektur wirklich macht, nämlich sozusagen sukzessive die Welt zu zerstören, stellt sich die Frage, wenn man Architekturgeschichte betreibt, und ihr müsst das übertragen auf eure Felder, ne? Ich mache das halt für Architektur, nochmal sich zu überlegen, was ist eigentlich wichtig? Welche Geschichten wollen wir über Architektur erzählen? Und was Architektur macht? Und wenn man heute es immer noch so Architekturbücher aufschlägt oder Architekturgeschichtseinführungsvorlesung für Studierende, was sozusagen ja immer vorkommt, ist das Bauhaus. Ja, wird ja auch gefeiert, hat ein Jubiläum. Und das Bauhaus war natürlich sozusagen wichtig, hat viel errungen, als sozusagen einer der Motoren der Moderne, soziale Emanzipation etc. Aber es wird halt auch ganz viel über das Bauhaus nicht erzählt, was da noch so passiert ist. Und zeige das sozusagen jetzt als Beispiel, wie man vielleicht Geschichte anders erzählt, weil dieses Bauhausgebäude ja in Dessau steht und sozusagen alle sozusagen man der Meinung wäre, das wichtigste Gebäude von Dessau ist natürlich dieses Bauhausgebäude, ne, weil das ja so eine zentrale Rolle hatte. Und wenn man sich dann zum Beispiel einfach diese lokale Geschichte von Dessau anguckt, dann gibt es da noch was ganz anderes. Da gibt es auch sozusagen dieses Gebäude, das sind die Polysius-Werke. Das wird natürlich nie in irgendeiner Architekturgeschichte von Dessau erwähnt. Und diese Polysius-Werke sind sozusagen ganz interessant. Hier ein Foto von der Weltausstellung Chicago 1893. Da sind die also sozusagen als Global Player auf der Weltausstellung in Chicago präsent. Die waren auch auf den anderen Weltausstellungen, um ihre Maschinen feilzubieten, ihre Anlagen. Und die waren das erste Unternehmen, das weltweit schlüsselfertige Zementfabriken gebaut hat und in alle Welt Zementfabriken exportiert hat. Wir haben vorhin drüber gesprochen, 38% CO2-Ausstoß kommt aus dem Bau, davon das meiste aus dem Zement. Zement und Beton sind einer der Treiber dessen, was wir Klimawandel nennen. Und wenn wir über Architektur und Architekturgeschichte reden, ist es vielleicht viel wichtiger, sich die Geschichte des Zements anzugucken, als sozusagen die ästhetischen Oberflächen, die am Bauhaus dann damit geschaffen wurden. Und dann ist das wichtigste Gebäude von Dessau eben nicht mehr das Bauhaus, sondern dieser erstmal unscheinbar langweilig Backstein-Industriebau 19. Jahrhundert aussehenden Fabrikanlagen von Polysius. Dann kann man sich sozusagen angucken, architekturgeschichtlich, was treibt noch diese Zerstörung der Welt voran? Und jetzt habe ich hier heute Morgen vergessen, das Bild einzufügen, aber Bild Power Station, Kraftwerke. Ja. Es fehlen in der Architekturgeschichte eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Kraftwerken. Ja, von denen wir klar wissen, sozusagen, die treiben die Zerstörung sozusagen als die Orte, wo Kohle verbrannt wird, bla bla bla, Atomkraftwerke voran. Es wird aber nicht angeguckt. Es wird nur in einem Fall angeguckt, Kraftwerke, und das ist auch wieder, das verrät auch wieder so viel im Sinne des Misstrauens, nämlich dann, wenn Kraftwerke in Kunstmuseen umgebaut werden. Ja, in diese andere Kraft, diese andere neue Energie, die uns jetzt sozusagen vorantreiben wollen, die Kunst, die Kreativen, das andere Denken, die in Tate Modern in London zum Beispiel, aber auch in New York und an ganz vielen Orten, dann wird es wieder sozusagen architekturgeschichtlich interessant, aber nicht für das, was sie eigentlich machen. Dann, was in Geschichtsbetrachtungen auch ganz interessant ist, finde ich, ist, dass es so einen Moment gibt, dass wir alle so eine Vorstellung haben, ja, bestimmte Sachen waren schon immer so. Die werden sozusagen so als gegeben hingenommen und nicht hinterfragt. Das war schon immer so. Das wird natürlich durch Geschichtsschreibung vorangetrieben, was wir glauben, was schon immer so gewesen sei. Und wenn wir an Architektur denken, was sozusagen angeblich schon immer so gewesen sei, ist es Familien im Idealfall im Einfamilienhaus und sonst halt in so einer Familienwohnung zusammenleben. Da gehen, glaube ich, die allermeisten Menschen davon aus, dass das schon immer so war und irgendwie normal ist, ist aber nicht so. Ist eine Erfindung des Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist das Prince Albert Model House in England, sozusagen erkennt diese Struktur, erkennt ja sofort so eine Struktur von so einem englischen Townhouse, wie man sie jetzt sozusagen viel sieht. Und da war es die Idee, also sozusagen in der frühen Industrialisierung wurden die ArbeiterInnen mit ihren Familien eher in so kasernartigen Gebäuden untergebracht, mit teilweise gemeinsamen Schlafräumen, mit gemeinsamen Küchen. Und irgendwann haben die in England festgestellt, dass das ein Unruheherd ist und dass da so was Gefährliches wie Solidarität und Diskussion und Ausdruck von politischem Unwillen und so passiert. Und dann kommt der Begriff der Isolation, dass die Familien isoliert werden müssen, um eben diese politische Organisation, Selbstorganisation zu verhindern. Und dann entsteht die Idee, dass man für die Arbeiter diese Wohnungen und kleinen Häuser bauen muss, wie wir sie heute als völlig selbstverständlich annehmen und glauben, es gebe kein größeres Lebensglück, als mit seiner Familie im Einfamilienhaus mit Garten zu wohnen. Das ist eine 180 Jahre alte Vorstellung der Depolitisierung von Gesellschaft. Es ist halt die Frage, welche Geschichten man sozusagen erzählt, um was zu erklären und um was zu etablieren. Dann die große Frage, was ist eigentlich in Architektur politisch? In welche Richtung wirkt Architektur politisch? Da gibt es auch sozusagen wunderschöne Geschichten, wo man auch der Architektur natürlich misstrauisch gegenüber sein sollte. Ihr kennt sicherlich alle Buckminster Fuller und diese Dome-Bauten, ne, so eine Ikone der Hippie-Kultur, da sehe ich schon so ein paar Nicken, wird sozusagen in den letzten Jahren sozusagen gefeiert und seit den späten 60ern, als sie gebaut wurden, als sozusagen die Kuppel als Ausdruck von hippieskem Lebensstil, keine harten Kanten, fließender Raum, Kuppel, ganzheitlich rund, wow. Ne? Logisch. Fuller selbst hat natürlich die Kuppeln für was anderes eingesetzt. Einer seiner Hauptabnehmer war das US-Außenministerium für Messen, also auf World Fairs, Weltausstellungen, das ist hier Montreal. Sozusagen da wird diese gleiche Architektur, die gefeiert wird sozusagen für Ausbruch aus dem System, wird genutzt für Aufbau eines globalen kapitalistischen Marktsystems. Ja, das geht komischerweise mit der gleichen Architektur und beide können es feiern. Und sein noch größerer Abnehmer war das US-Militär, die mit diesen Kuppeln so mobile Hangare für Panzer, für Helikopter und so gebaut haben. Kann man super transportieren, geht zack, zack. Ja. Also das System, das zur Machterhaltung und zur sozusagen militärischen Stabilisierung von Ausbeutungsverhältnissen genutzt wird. Das wird aber irgendwie, erzählen die einen halt oder die Mehrheit lieber diese Geschichte nur von diesen schönen Hippie-Kuppeln und lassen die anderen weg. Ja? Und ich glaube, wenn man ernsthaft über Architektur und ihre politische Bedeutung, ihre Möglichkeiten und Begrenzungen nachdenken will, muss man sozusagen sich selbst gegenüber total misstrauisch sein. Ein Misstrauen gegenüber dem, dass sozusagen diese eigenen Voreinnahmen und Vorannahmen und Wünsche und Hoffnungen, dass die einen nicht sozusagen verblenden. Und Architektur gegenüber muss man natürlich noch aus einem ganz anderen Grund sozusagen misstrauisch gegenüber sein, vielleicht auch ein schönes Beispiel, Jacques Herzog, großer Architekt, Herzog de Meuron, ganz viele tolle Museen und so weiter gebaut, gefragt von einem Kollegen, David Chipperfield, im Rahmen einer Ausstellung, was können wir eigentlich dagegen tun, dass Architektur sozusagen die Welt zerstört, Ausbeutung, bla bla bla, unterstützt. Und er sagt, nothing, nichts. Und er sagt, warum? Weil wir schon immer den Mächtigen gedient haben. Ja? Dieses immer stimmt tatsächlich, sozusagen die älteste Überlieferung, die wir kennen von einem Architekten, ist Daedalus, der griechische Mythos, den ihr ja alle sozusagen kennt und sozusagen den Grundzügen. Daedalus, toller Bildhauer, Künstler, Architekt, eitel wie ganz viele in diesem Feld, ist eifersüchtig auf seinen Neffen, der vielleicht besser ist als er und stößt ihn bei einer Baustelle vom Gerüst oder von einem Felsen, es gibt verschiedene Geschichten, und der stirbt. Ja. Dann klar, deshalb wird er aus Athen verbannt. Ja, das geht dann nicht, Mord ist zu viel des Guten. Und er findet Unterschlupf in Kreta. kriegt da auch gleich sozusagen eine Aufgabe, nämlich dass da die Frau des Königs unbedingt ganz dringend Sex haben will mit einem Stier, was dann auch mal eine andere komplexe Geschichte ist, die mit kritischer Kultur, Matriarchat, Übergang zum Patriarchat, Rolle Kuh und Stier zu tun hat, aber da tauchen wir jetzt nicht ein. Also sie will also unbedingt Sex haben mit einem Stier und er baut ihr diese perfekte Kuhattrappe, weil er es ja kann. Er ist ja ein Architekt, ne? Und ein Künstler. Und sie wird also schwanger und gebiert den Minotaurus, dieses hochgefährliche Mischwesen aus Mensch und Stier. Ja. Da haben sie halt alle nicht drüber nachgedacht, was die Folgen von sowas sind. Ne? Aber der Architekt ist ja kein Thema, kein Problem, baut halt dafür dieses Labyrinth, ja? In dem der Stier, dieser Menschenstier, eingesperrt werden kann. Weil die Architekten haben immer eine Lösung. Ja? Er baut also dieses Labyrinth. Auch da kennt ihr die Geschichte, Ariadne, der Faden, Theseus, Stier tot. Der Architekt wird selber im Labyrinth eingesperrt als Strafe. Ne? Aber das ist ja auch wieder kein Problem. Der baut da ja diese Flügel, ne, und fliegt davon und wie so oft, ne, auch wieder nicht richtig nachgedacht. Sein übermütiger Sohn fliegt so hoch an die Sonne und der Wachs schmilzt und sozusagen die Zukunft stirbt. Ist eigentlich die perfekte Parabel auf Architektur und Klimawandel. Ne? Es wird zu heiß, man hat immer davor gewarnt, ja, es wird wärmer, es wird wärmer, es wird wärmer, ne? Aber es passiert trotzdem und flöten geht die Zukunft, weil Daedalus, ne, also meine Generation, die überlebt ja. Ne? Die Zukunft ist die, die drauf geht. Das scheint sozusagen die übliche architektonische Strategie zu sein und die kann man sozusagen noch weiter ausdifferenzieren, weshalb man ihr misstrauisch gegenüber sein sollte. Eine Strategie, die immer wieder vorkommt, ist die der Überhöhung. Also ArchitektInnen sind Meister darin, sozusagen Dinge zu überhöhen, und ein sehr schönes Beispiel ist der Justizpalast in Brüssel, großzügig finanziert von König Leopold aus seiner Privatschatulle. Das wurde sehr gelobt. Die Privatschatulle war gefüllt aus seinem Privatbesitz Belgisch-Kongo, also seiner kleinen Privatkolonie, ordentliches Kautschukgeld. Und er baut sozusagen diesen riesigen Palast, seinerzeit das größte Gebäude der Welt, glaube ich. Und es ist total spannend, wenn ihr mal in Brüssel seid, geht da mal rein. Da ist alles 5-10% größer skaliert, damit der Mensch sich einen Ticken kleiner fühlt. Ne? Jede Tür ist zu hoch, jede Treppenstufe ein Tick zu hoch, die Geländer, alles so ein Tick aufgeblasen, mit dem Effekt, man fühlt sich sozusagen kleiner. Das ist aber eine Sache, die am Ende ja in jeder gotischen Kathedrale sozusagen, okay, Gott groß, ich klein, das sind sozusagen ja bewusste Machtinszenierungseffekte, die Architektinnen in ganz, ganz vielen Kontexten, glaube ich, fast unbewusst einsetzen. Das zweite Thema, mit dem Architektur immer wieder zu tun hat, ist Entfremdung. Sie stellt gleichzeitig Entfremdung her und versucht, sie sozusagen wieder aufzulösen. Mein Lieblingsbeispiel, Apple Park in Cupertino, sozusagen wie so ein gelandetes Riesenraumschiff, ne? Auch total von der Umgebung abgekapselt. Man kommt da nur durch so einen unterirdischen Gang rein. Und gleichzeitig, um dieses Entfremdungsding wieder aufzuheben, wird in der Mitte ein Park gebaut. Also wunderschöne Natur. Und das wieder auch sozusagen das Schöne, diese Natur ist besser als die echte Natur. Das ist nämlich so das Ziel der Architekten damals gewesen, die Architektur, wie sie dort historisch war, aber schon vorausschauend angepasst an den Klimawandel. Also sozusagen die bessere Version der Vergangenheit wird sozusagen in dieser künstlichen Welt implementiert, um die Entfremdung, die hergestellt wird, wieder aufzuheben. Vernebelung ist auch eine beliebte Strategie, also sozusagen vertuschen, Sachen sozusagen anders darstellen, als sie sind. Auch, glaube ich, ein Gebäude, was viele kennen, bekannt als Koppenhill in Kopenhagen. Super cool, von Big kannst du drauf Skifahren, es gibt auch so Skier, kann Schnee brauchen für den Rasen, öffentlicher Park, Ausblick auf die Stadt. Und der technische Name, das offizielle Name dieses Ding ist Amager Resource Center. Das ist also ein Ressourcenzentrum. Ja, also wieder eine nachhaltige Ressourcen. Eigentlich ist es eine Müllverbrennungsanlage. Ja. Also die Müllverbrennungsanlage, der Kern unserer Gesellschaft, sozusagen, wir produzieren so viel Müll, dass wir den dann verbrennen, wird erst verbrämt zum Ressourcencenter, weil hier ja Energie, Wärme gewonnen wird, und wird sozusagen verkleidet, aufgehübscht als künstlicher Berg, Erlebnis, Event, Skifahren im Sommer und im Winter. Etc. Also eine sehr, sehr, sehr bewusste Strategie. Diese Strategie der Täuschung lässt sich auch historisch immer wieder finden. Es gibt nicht nur die modernen Beispiele, sondern auch historische. Das ist mein Liebstes, ist der falsche Ausdruck, weil das eigentlich unpassend ist. Aber ein sehr signifikantes Beispiel aus Hamburg, sogenannte Schimmelmann-Mausoleum. Er gilt also eine der Inkunabeln des norddeutschen Klassizismus. 18. Jahrhundert. Ich finde es wirklich ein wunderschönes Gebäude, unheimlich modern, ne, in dieser Reduktion, in dieser Reinheit, Kubus, Kuppel und so weiter. Problem nur, dass Herr Schimmelmann, der sich das für seine Zeit nach seinem Tod gebaut hat, also als sein Mausoleum noch zu Lebzeiten beauftragt, war halt der größte Sklavenhalter Dänemarks, einer der reichsten Männer Norddeutschlands. Und man fragt sich sozusagen, ob die Funktion der Architektur, diese Reinheit, diese Klarheit, diese Schönheit, dazu dient, sozusagen die Herkunft seines Geldes sozusagen wieder zu verschleiern oder darüber hinwegzutäuschen, dass das mit Gewalt, mit Ungerechtigkeit, mit Ausbeutung zu tun hat, weil das, was bleibt, ist rein, weiß, edel und schön. Also, was ich sozusagen sagen will, Architekturgeschichten kann man sehr unterschiedlich erzählen und man sollte sozusagen misstrauisch sein, welche Geschichten erzählt werden, was mit ihnen transportiert werden soll. Und ich glaube, dass sozusagen dieser misstrauische Blick ist Voraussetzung, um zu gestalten, weil es ist ja notwendig zu gestalten. Wir müssen ja gestalten, um sozusagen die Welt irgendwie zu was Besserem zu entwickeln. Ein Projekt, an dem ich gerade aktuell bin, Thema Gestaltung setzt an diesem Punkt an. Ich weiß nicht, wie es hier bei euch in Österreich ist. In Deutschland, wenn man wählen geht, schmeißt man sehr oft seinen Wahlzettel in Mülleimer, weil es so praktisch ist, ne? Also die sind abschließbar, die kann man danach wegrollen. Ich weiß nicht, wie eure Wahlurnen in Österreich sind, aber in Deutschland ist das sozusagen der Standard, in so eine umfunktionierte Mülltonne. Und es ist symbolpolitisch schwierig in Zeiten, in denen viele Menschen an Demokratie zweifeln, an denen viele Menschen das Gefühl haben, ihre Stimme ist nichts wert, es bringt eh nichts, die da oben machen eh, was sie wollen, das ihnen dann einen Mülleimer anzubieten für ihren demokratischen Akt des Wählens. Wir haben deshalb gerade einen Wettbewerb ausgelobt zum Redesign der Wahlurnen, also sozusagen kleine Versuche. Ich bin nicht nur Pessimist, ich bin auch sozusagen manchmal optimistisch, weil ich glaube, dass man schon gestalten muss. Aber um zu gestalten, brauchen wir etwas, was ich ein Mindset der Ehrlichkeit nenne. Ja? Also wir haben ja sozusagen vorhin diese ganze Verlogenheit und diese Strategien uns angesehen und ich glaube, wir brauchen ein Mindset der Ehrlichkeit und da gibt es, glaube ich, so ein paar Punkte, die ich in den nächsten 5-6 Minuten noch adressieren möchte. Und das Erste ist, wir müssen wahnsinnig viel verlernen. Wir müssen alles Mögliche von dem, was uns selbstverständlich erscheint, sozusagen aktiv verlernen. Als Beispiel habe ich hier eine Ausstellung, die ich gemacht habe. Und ich bin so sozialisiert, dass es sozusagen positiv ist, wenn man viel Geld verdient und sich irgendwann deshalb einen Porsche kaufen kann. Einen Gebrauchten würde ich jetzt schon schaffen. Aber ich habe in die Ausstellung dann deshalb auch einen gebrauchten Porsche gestellt, die Karosserie und einen Hammer dazu, damit sozusagen man aktiv sich sozusagen von diesem Wunsch irgendwie befreien kann. Ja? Also sozusagen, wir müssen diese falschen Begierden in uns zerstören. Es war ein sehr beliebtes Objekt, den Porsche zu zerhämmern. Aber es gibt natürlich auch noch andere Methoden des Verlernens. Aber ich glaube, an Hochschulen mindestens so wichtig wie das Lernen ist das Verlernen. Eine der Sachen, die wir verlernen müssen, ist dieser Drang, immer was zu machen, ja? Immer sozusagen Probleme zu lösen. Also Beispiel Los Angeles. Ja? Brennt sozusagen einen Teil ab, weil es sozusagen falsch gebaut ist, in der falschen Klimazone, mit den falschen Baustrategien etc. Und das Einzige, was die Bürgermeisterin sozusagen als Antwort hat, ist zu sagen, okay, wir reduzieren die Bauvorschriften und wir stellen Mittel zur Verfügung, damit wir so schnell wie möglich das wieder so herstellen, wie es vorher war. Also eine offenkundig falsche Strategie wird so schnell wie möglich, sozusagen ein falscher Zustand wird so schnell wie möglich rekonstruiert, um vergessen zu machen, dass es da ein Problem gibt. Ja, also was für eine blöde, dumme, falsche Strategie, statt zu sagen, nee, wir lassen es erstmal, wir warten mal ab, wir gucken uns das an, wir halten das aus. Ich glaube, was wir auch lernen müssen, ist, unfertig zu sein. Also dieser Drang, dass alles perfekt ist, dass alles zum Ende gebracht wird. Also wahrscheinlich müssen wir uns damit sozusagen mit Gebäuden anfreunden, in denen die Oberfläche nicht perfekt ist, sondern es so eine Form von Unfertigkeit gibt. Wir müssen lernen zu improvisieren. Ich habe hier ein Beispiel von Roter DX, ganz tolle Initiative in Brüssel, die sammeln aus abgerissenen Häusern alles, was sie nur haben können, zum Beispiel auch Kloschüsseln und so weiter, um das wieder zu verwenden, Türen. müsst ihr euch sozusagen vorstellen, ihr baut eine Schule und dann müsst ihr, klar, da sind dann halt da 20 verschiedene Kloschüsseln drin. Ne, da muss man improvisieren. Zu Hause 5 verschiedene Türen, ja, in verschiedenen Farben, Formaten. Das ist sozusagen eine andere Ästhetik, ein anderes Planungsverhalten, was man sozusagen lernen muss. Wir müssen lernen, Verbundenheit herzustellen, Verbindungen gegen diese Isolation, von der ich am Anfang gesprochen habe. Tolles Beispiel hier aus Wien, das Vinzi-Rasthaus, wo Studierende und obdachlose Menschen als sozusagen neue Form des Studierendenwohnheims zusammenleben. Oder aus Zürich, Architektur interessiert mich jetzt formal nicht, ein Projekt, in denen es ganz unterschiedliche Wohnungstypen gibt, von Groß-WGs für 30 Personen mit Gemeinschaftsküche hin zu sogenannten Clusterwohnungen, Ein-Personen-, Zwei-Personen-Wohnungen, die sich aber immer 4 Wohnungen dann gemeinsam eine Küche teilen, Springer-Wohnungen, also ein ganz flexibles sozusagen Großprojekt und auch der Regel, dass wenn sich Wohnverhältnisse ändern, Kinder aus dem Haus, Scheidung und so weiter, dann kann man in dem Block bleiben, aber geht dann halt in das andere passende Modell, also sozusagen um eine Verbindung in der Gemeinschaft herzustellen oder vielleicht noch wichtiger an einem Projekt von Superreal, Künstlergruppe aus Berlin, die so Beteiligungsverfahren durchführt, wo Menschen die Aufgaben bekommen, in der BürgerInnenbeteiligung die Stimme für die zu erheben, die selber keine Sprachlichkeit haben, wie zum Beispiel Tiere und Pflanzen. Ja, also das nennen die Organismendemokratie. Also wen beziehen wir eigentlich in unsere Form von Solidarität mit ein? Ja, wenn wir nach vorne gucken, sind es wirklich immer nur Menschen oder nicht auch andere? Um das leisten zu können, brauchen wir, glaube ich, sowas wie Porosität, ein Begriff, den der Philosoph Feuerbach im 19. Jahrhundert geprägt hat. Also dass wir irgendwie löchrig, wir haben ja immer diese Vorstellung, wir müssen so ein Individuum sein, etwas nicht Teilbares, ja? Etwas in sich Geschlossenes, mit einer Identität. Alles ist dann so fest und so perfekt. Und Feuerbach sagt, nein, wir müssen porös sein, wir müssen Öffnungen, wir müssen Löcher haben, damit sich Beziehungen überhaupt ergeben können. Ja? Also ich gebe klar, wir müssen als Menschen so teildurchsichtig werden, damit man die Menschen, die hinter uns stehen, die Erfahrungen, die Gefühle sozusagen auch sehen und erleben kann. Und ich glaube, bei all dem, wenn man das dann macht, würde ich jetzt noch total gerne wahnsinnig lange darauf eingehen, darf ich aber nicht, ist es für sowas wie die Leere, die dann entsteht, dass wir die aushalten müssen. Das ist hier ein prähistorischer Städtebau in der Ukraine, wo total spannend ist, dass es sozusagen keine hierarchische Struktur gibt, aber dafür so eine leere Mitte, um die man sich herumgruppiert, wo auch völlig unklar ist, warum eigentlich. Aber es ist ein ganz anderes Städtebild als das, was wir kennen, wo in der Mitte immer so ein definiertes Zentrum ist. Zum Schluss ganz kurz mein Plädoyer deshalb, dass wir lernen, auch manchmal etwas nicht zu tun. Dass wir Dinge sozusagen unterlassen. Und ich habe dazu auch mal ein Stipendium ausgeschrieben oder zweimal, das Stipendium für Nichtstun. Da gab es 5.000 Euro dafür, dass man bestimmte Dinge nicht tut. Ich ticker jetzt ganz kurz einen Film dazu an, weil das ganz schön ist, was dafür Bilder aufkamen, was die Menschen da sich überlegt haben, nicht zu tun.
Hi, ich bin Isabel und ich möchte Dinge nicht mehr tun, die mir einfach nicht gut tun.
Ich bin Susan und ich möchte keine Lebenszeit mehr verschwenden.
Ich bin Robin Hammer und ich werde 3 Monate lang nicht Auto fahren.
Ich heiße Rosario und ich werde mich nicht verlieben.
Ja, und bevor ich jetzt euch sozusagen erzähle, was ich glaube, was wichtig wäre, dass man tut oder nicht tut, würde ich euch jetzt gerne 30 Sekunden geben, damit ihr eurem Nachbarn, eurer Nachbarin, eurem Blickkontaktpartner kurz sagt, was ihr euch vorhin überlegt habt, was ihr gerne nicht tun würdet. Das war jetzt schon 1 Minute, die geht sozusagen schnell rum. Vielleicht nehmt ihr es mit in die Pause und tauscht euch da weiter aus. Ich habe also versucht, in diesen 40 Minuten mit euch sozusagen eine kleine Reise zu machen über die Frage, warum ist Misstrauen manchmal auch wichtig, Misstrauen Architektur gegenüber, Gestaltungsstrategien gegenüber, auch denen, die man selber anwendet, warum das eine Voraussetzung ist, um ehrlicher zu gestalten, was vielleicht Kriterien für eine solche Ehrlichkeit sein könnten, habe ich euch auch sozusagen vorgestellt, um dann zum Schluss daran zu erinnern, dass aber an manchen Punkten noch wichtiger als ehrlich zu gestalten, es ist, sich zu überlegen, ob man das wirklich jetzt machen muss oder ob man es nicht vielleicht bleiben lassen könnte, weil doch meistens die Folgen auch von sehr vielen, was wir mit guter Absicht tun, sich dann historisch doch auch als problematisch herausstellen und vielleicht manchmal das Nicht-Tun, die freudvolle Unterlassung, die Vorstellung, statt nach Nachhaltigkeit, nach Folgenlosigkeit zu streben, der sinnvollere Weg ist, um Zukunft zu gestalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Großer Applaus für Friedrich. Danke. Wir haben jetzt noch gute 5 Minuten, so viel dürfen wir uns doch als zumindest vielleicht für eine Frage, viel mehr wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber Friedrich, vielleicht bist du nachher noch da und ich möchte nur zur Einleitung erstens mich nochmal bedanken und zweitens unser gemeinsamer Freund, der wunderbare Intendant und Künstler-Filmmacher Jakob Brossmann hat mal gesagt, misstrau dir selbst, sonst traut dir niemand. In diesem Sinne, gibt es Fragen an Friedrich von Borries oder eine, zumindest ein Wortmeldung, die wir noch aufnehmen können. Es gibt auch ein Mikro, wir können uns also rumgehen lassen. Gibt es ein Handzeichen? Ja, da.
Bei dem Thema Kraftwerksarchitektur ist mir eingefallen, dass man eigentlich wahnsinnig wenig über Serverfarm-Architektur, obwohl das ja eigentlich momentan eine sehr symbolische und eine Grundlage unseres momentanen Zustands ist. Man hört überhaupt generell sehr wenig. Und es wird auch nicht in der Schule unterrichtet darüber. Und ich glaube, es gibt immer nur Leute, die gar nicht wissen, dass es Serverfarmen gibt, weil viele glauben, das schwebt alles so in der Luft und ist völlig klimaneutral. Aber genau, meine Frage
gibt,
dazu.
Es gibt von Niklas Mark und Francesca Bria ein kleines Büchlein, das heißt Servermanifest, in dem sie fordern, dass man die Server eigentlich wie früher die Rathäuser in die Mitte der Städte stellen sollte, als sozusagen zentrale symbolische Bauten der Gegenwartsgesellschaft. Und es gibt inzwischen auch so ein paar andere Bücher sozusagen über Server und das ist ein super spannendes Thema. Es gibt ja auch Überlegungen, bestimmte Server, nicht Überlegungen, auch Projekte, die dann Server sozusagen unter Wasser ansiedeln, ne, mit dem Vorteil, dass sie gekühlt werden, aber auch dem Vorteil, dass sie nationaler Gerichtsbarkeit entzogen sind, weil sie dann in den Hoheitsgewässern liegen. Also es ist ein hochinteressantes Thema und genau, haben Sie absolut recht, dass das zu wenig noch betrachtet wird.
Ja. Wie kommt man an so einen Auftrag, also an wen werden diese Aufträge oder Ausschreibungen vergeben?
Ist das auch öffentlich? Für, um Server zu bauen, wer die Betreiber sind? Ja. Naja, also Google, Microsoft.
Der Architekt. Welche Architekten werden dazu eingeladen an Server?
Ich würde sagen, das sind gar nicht Architektinnen in dem Sinne, wie als was wir Architektinnen sozusagen begreifen. Das sind ja die sogenannten technischen Gebäude. Die meisten sind ja heute in irgendwelchen Gewerbegebieten sozusagen der Sichtbarkeit entzogen. Und ich kenne kein Büro, was, vielleicht ist jemand, der was anderes weiß, aber ich kenne jetzt kein Büro mit sozusagen dem architektonischen Anspruch, das in seinem Oeuvre eine Serverfarm tatsächlich als Bauwerk hat.
Cooles Lab, Alter.
Ja. War eine Meldung, glaube ich.
Ah ja, doch, da war noch eine oder sonst, ja.
Ja, ich hätte die Frage, wie sehr Architekten in ihrer Ausbildung auf diese zukünftigen Fragen vorbereitet werden oder sich das angepasst hat und auch wie kritisch Studierende sind aufgrund vieler dieser Themen, die sie angeschnitten haben.
Ja, ich würde sagen, da gibt es eine strukturelle Diskrepanz zwischen dem kritischen Einstellung von vielen Studierenden zu dem, was an sehr vielen Hochschulen noch gelehrt wird. Ich würde sozusagen jetzt im Großteil ist die Haltung bei sehr vielen Lehrenden schon noch, am Ende muss schon ein Gebäude bei rauskommen. Ne, also das ist schon eine starke Fixiertheit auf Bauen. Es hat sich ein bisschen was verschoben, dass in den letzten Jahren so ein Thema wie Umbau, das als ich noch studiert habe, so ein absolutes No-Go war, ja. Das wurde nicht ernst genommen, dass das jetzt schon als ernsthaftes Thema in der Architektinnenschaft gesehen wird und anerkannt wird und gab auch in Deutschland zumindest intensive Auseinandersetzungen über die Honorierung. Das ist sozusagen der Umbau, der sehr viel Arbeit braucht, aber wenig sozusagen Bauvolumen hat. Das Verhältnis von Bauvolumen zur Arbeitszeit ist ein anderes als beim Neubau, dass das entsprechend anders honoriert wird und auch sozusagen die Arbeit, die man dafür braucht, gesehen wird. Also da passiert schon ein bisschen was, aber immer wenn es sozusagen in diese Richtung geht, Bauvermeidung, Bauverzicht, da stößt man bei Architektinnen noch nicht auf so viel Gegenliebe, schon aus ökonomischer Logik und auch auf eine große Humorlosigkeit. Also ich hatte mal eine Zeit lang ein Format, was ich wegen Misserfolg dann einstellen musste, wo ich Kolleginnen gesagt habe, okay, jeder bringt mal ein Bauwerk, also Architektinnen haben ja ein gebautes Oeuvre und ein ungebautes, das ist sozusagen sehr groß, das ungebaute, verlorene Wettbewerbe, und da sagt jeder, bringt mal ein Projekt mit, wo er rückblickend froh ist, dass es halt nicht gebaut wurde. Nee. Na, der Modus ist, habe ich gebaut, ist geil, ich auch geil. Ja, und nicht, bin ich eigentlich froh, dass das nicht gebaut wurde, weil ist noch nicht so weit. Das Selbstzweifeln ist noch nicht so verankert.
Dann nehme ich den Ball auf und gehe nochmal wirklich mit der Ansage, dass wir wahrscheinlich alle ein bisschen an uns selber zweifeln können. Du hast auch die Ehrlichkeit als eine der Maxime genannt, die wir wahrscheinlich brauchen. Eine ganz wichtige Zutat, wenn es um Vertrauen geht. An der Stelle muss und darf ich mich nochmal bedanken hier für deinen Beitrag, für Ihre Aufmerksamkeit und Fragen. Und um 14.30 Uhr, also schon in 25 Minuten, geht es mit dem Panel No Trust, No Action, Wege zur kritischen Vertrauensbildung weiter. Vielen herzlichen Dank.
Danke. Okay.